Wir sind jetzt gerade dabei, das, was der Sprayer angerichtet hat, wieder zu korrigieren.
Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema.
Die Graffiti-Szene ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Und auch der Anteil derer, die illegal Graffiti sprayen, die nachts unentdeckt ihr sogenanntes Kunstwerk an Wänden und Mauern der Stadt hinterlassen, scheint gewachsen zu sein. Das berichtete ein Graffiti-Künstler in der ersten Folge unserer Themenreihe Graffiti meiner Kollegin Nadine Boland. Doch es gibt auch Menschen, die Konzepte dagegen ausgearbeitet haben. Dafür blicken wir nach Darmstadt zum gemeinnützigen Verein Akademie 55+ und dessen Arbeitsgruppe Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Die Umsetzung hakt jedoch und das liegt vor allem an der Bürokratie. Aber mal von vorn. Die Gruppe übermalt mit Erlaubnis der jeweiligen Eigentümer künstlerisch Wände, auf denen illegal gesprayt wurde. Hilft das Ganze überhaupt und welche Hürden musste die Gruppe bisher auf sich nehmen? Ich frage nach bei der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, Petra Neumann-Prüstei. Sie ist bei mir heute zu Gast im Podcaststudio in Darmstadt. Ich bin Puja Kasasi und der heutige Gastgeber der Folge.
Frau Prüstei, was ist denn das eigentliche Ziel der Arbeitsgruppe und wie kam die Gruppe zustande?
Ja, vereinfacht gesagt, wollen wir Darmstadt schöner machen. Und da gibt es ja jede Menge hässlich aussehender Plätze. Und als wir unsere Gruppe gegründet haben vor etwa 10 Jahren, waren wir uns über Einzelheiten noch nicht im Klaren. Wir haben Brainstorming gemacht, wir haben Fotos ausgewertet, die der Gründer der Gruppe, Klaus Philipp, anfangs gemacht hat. Und unter den Plätzen oder ja, Hotspots, die man unbedingt verändern musste, befand sich eben auch diese sogenannte Waldbrücke. Die sah nicht so aus, wie sie uns heute erscheint, sondern sie war durch und durch mit Fäkal- und Analsprüchen durchsetzt und der Putz blätterte ab und wir haben gedacht, wir können der TU, dem Besitzer des Schlosses, dazu ein Angebot machen. Und so haben wir als erstes Scherenschnittformen, nämlich diese Barockfiguren, erarbeitet aufgrund von Fotos, die wir gemacht haben von Menschen in Barockkostümen. Und dann hat Klaus Philipp damals auch Studierende aufgenommen. Und daraus ist dann dieses Projekt Waldbrücke entstanden. Es war das erste von 7 Projekten. Und die TU hat uns die Arbeit insofern erleichtert, dass sie einen Grundputz anlegen ließ. Und diese eigentlich nur für 5 Jahre gedachte Darstellung ist bis heute erhalten geblieben. Und wir haben das Gefühl, dass die TU das sehr zu schätzen weiß. Sie hat nämlich diese Waldbrücke renovieren lassen innen. Es gibt einen neuen Deckenanstrich und verschiedene kleine Kritzeleien, die an den weißen Wänden gemacht worden sind, wurden wieder übertüncht, sodass sich heute wieder ein sehr ordentliches Bild abzeichnet. Und ganz klein zu lesen ist eben AK-Projekt, das wir eben als Gruppe dahinter stehen.
Ordentlich sieht die Brücke jetzt aus am Schloss, beziehungsweise die Unterführung. Wir hatten vor einem Jahr miteinander zu tun gehabt, als ich über Ihr Projekt einen Bericht geschrieben hatte. Und da haben Sie mir gesagt, dass die Wallbrücke eines von Ihren insgesamt damals 7 Projekten ist. Welche Projekte gibt es denn noch in Darmstadt?
Das nächste Projekt, das war die Mauer der Teestube für Obdachlose in der Aliesenstraße. Dann hat das Echo darüber berichtet und es hat sich daraufhin die Gemeinde St. Elisabeth gemeldet. Gegenüber der Kirche von St. Elisabeth befindet sich ein Haus im Besitz der Kirche. Das war auch im unteren Bereich sehr zermalt. Und wir haben der Kirchengemeinde auch verschiedene Entwürfe angeboten. Und die hat sich letztlich für einen Entwurf entschieden, wo eben sehr viele Köpfe unterschiedlicher Menschen zu sehen sind. Und bis heute ist diese Zeichnung oder Malerei, kann man sagen, nicht mehr verhunzt worden. Denn es gibt ja den Spruch, dass Sprayer im Prinzip nichts verhunzen oder übermalen, was besser ist als das, was sie bieten können. Und dass es gibt natürlich auch Regeln, an die sich illegale Sprayer nicht halten. Die Hauswand von St. Elisabeth sieht bis heute noch astrein aus. Dann haben wir verschiedene Trafohäuschen bemalt und da kommt jetzt E-Netz ins Spiel. Das ist der Verteilbetreiber der Entega AG, der uns zu einem bestimmten Zeitpunkt verschiedene Trafohäuschen, Trafostation im Stadtgebiet angeboten hat, mit der Aussicht, die bemalen zu dürfen. Und als letztes hatten wir dann an der Hauswand des Vereins Lebenshilfe in der Mauerstraße, die wir bemalt haben. Hinzufügen möchte ich, dass alle Motive, die wir entwickelt haben, immer mit der Umgebung zu tun haben oder eben mit dem Sinn der Institution. In der Teestube zum Beispiel, Obdachlosenhilfe, da sind an der Mauer verschiedene Symbole abgebildet, die was mit der Hilfe zu tun haben. Ich sage mal Waschmaschine oder Kommunikationsräume oder Telefon oder sowas in der Art. Und bei dem Trafohäuschen in der Klausenburger Straße, da ist ein Spielplatz in der Nähe und dann haben wir uns für Kindermotive entschieden.
Lassen Sie uns auf das Trafohäuschen in der Heimstätten sehen. Dort hatten Sie mir berichtet, dass vor allem die Bürokratie da Ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat oder zumindest Ihre Arbeiten dort erschwert hat. Vielleicht können Sie nochmal erläutern, was da genau passiert war und was Sie sich eigentlich gewünscht hätten.
Also ich darf sagen, dass wir von Objekt zu Objekt sicherer wurden im Malen, im Entwerfen. Wir wussten, worauf es ankommt und haben damit gerechnet, dass wir von Enetz mehrere Trafostationen bemalen dürfen. Dann gab es einen plötzlichen Stopp, der nie so richtig offiziell ausgesprochen wurde. Ich habe da nur einen Satz zu zitieren, der da lautet: Um ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen bei der Wandgestaltung technischer Betriebsmittel zu gewährleisten, plant Frau Hertel die Einrichtung einer Arbeitsgruppe aus den zuständigen kommunalen Fachämtern, der Darmstädter Stadtmarketing GmbH und den Netzbetreibern, wie zum Beispiel der E-Netz Südhessen. Dies muss sie mit der Verwaltungsspitze absprechen. Das war die Nachricht, die wir vor etwa 2 Jahren erhalten haben. Das heißt, alle unsere Ideen oder Pläne sind damit je gestoppt worden. Ich habe mich daraufhin mit Frau Aktenitz in Verbindung gesetzt, der Bürgermeisterin, und auch mit der Landtagsabgeordneten Hildegard Förster-Heldmann. Beide haben mir, die eine telefonisch, die andere per Mail, Hilfe zugesagt, finden unsere Objekte auch gut. Aber es war ja natürlich nicht zu erwarten, sage ich jetzt im Nachhinein, dass sie sich massiv für uns, für unsere Arbeitsgruppe ins Zeug legen würden. Und ich darf sagen, dass in diesen 2 Jahren eigentlich nichts geschehen ist, dass diese Trafohäuschen nur noch mehr verschandelt worden sind. Und wir hätten in dieser Zeit bestimmt 2 bis 3 Häuschen sehr gut auf Vordermann bringen können. Und wir haben ja auch ganz bestimmte Entwürfe gemacht. Und es ist in der Regel so, aber ich sage in der Regel, dass was einmal gut bemalt ist, nicht mehr beschädigt wird. Dazu gibt es aber leider eine Ausnahme. Ausgerechnet in der Klausenburger Straße in der Heimstättensiedlung neben dem Spielplatz, da hat ein unbekannter Sprayer unser Bild, was der Straße zugewandt ist und wo 2 Kinder zu sehen waren, das eine Kind hat einen Fußball in der Hand, hat er mit Spray überschrieben, nur der SVD. Es gibt nämlich in Darmstadt und auch in anderen Städten Fußballfans, die glauben, ihrem Verein etwas Gutes zu tun, wenn sie überall den Namen des Fußballvereins auf Schaltkästen, Bänke oder Mauern aufsprühen. Wir sind jetzt gerade dabei, das, was der Sprayer angerichtet hat, wieder zu korrigieren.
Also ich fasse zusammen. Da wurde eine Arbeitsgruppe eigens dafür eingerichtet, beziehungsweise sollte dafür eingerichtet werden, damit bei Wandgestaltung technischer Betriebsmittel ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen gewährleistet werden kann. Das schreit nach der Bürokratie, wie wir sie in Deutschland leider kennen. Und ich frage mich, ob das in Zeiten von Ukraine-Krieg und den Geschehnissen im Nahen Osten und wohlgemerkt, wir sprachen schon vor gut einem Jahr miteinander, ob das in diesen Zeiten wirklich nötig ist, Verwaltungskräfte zu bündeln, um ein, wie Sie es mir gesagt hatten, optisches Vereinheitlichungsprogramm auf die Beine zu stellen.
Ja, ich erkläre mir es damit, dass keiner die Verantwortung dafür übernehmen will.
Sie haben mir einst gesagt, dass die Stadt Vielfalt vorleben möchte, einerseits, andererseits aber so etwas vereinheitlichen möchte. Das passt doch nicht zusammen, oder?
Uns wurde inoffiziell gesagt, wir könnten vielleicht uns etwas einfallen lassen, zumindest für die Trafohäuschen, was mit Strom, Erdgas und Wasser zu tun hat. Währenddem wir uns immer bemüht haben, die Umgebung mit einzubeziehen bei unseren Objekten. Auch bei den Trafohäuschen haben wir in einem Fall den Spielplatz mit einbezogen, im anderen Fall den Schriftsteller Arno Schmidt, der gegenüber dieses Trafohäuschens gewohnt hat und der in seinem Haus eine bestimmte Kurzgeschichte geschrieben hat, Tina oder die Unsterblichkeit, die handelt von einem Kiosk, der früher mal da stand, wo jetzt das Trafohäuschen stand. Wir haben uns immer bemüht, die Umgebung und Geschichten der Umgebung mit einzubeziehen. Und jetzt würde man uns festlegen auf Strom, Wasser und Erdgas. Wir werden uns auch tatsächlich mit diesem Thema in unserem nächsten Kurs, der beginnt im August, beschäftigen. Aber Sie können sich vorstellen, dass an der Fantasie bestimmte Grenzen gesetzt sind.
Wenn man jetzt dran vorbeiläuft an dem Trafohäuschen, wie sieht es da jetzt aus?
Es gibt welche, die sind fast unangetastet in der Mauerstraße. Da haben wir für die Lebenshilfe eine Art Spielparadies gemalt. Da hat sich überhaupt nichts Schlimmes ereignet, auch nicht in der Inselstraße. Dann haben wir einen Radfahrer gemalt an einer Bushaltestelle in der Kranichsteiner Straße. Da steht jetzt auf der Sonne, die über diesem Radfahrer erstrahlt, Fuck Nazis oder so etwas. Aber das können wir beheben mit ein paar Pinselstrichen. Aber diese, also SV98-Geschichte in der Klausenburger Straße, da werden wir 2 Arbeitstage brauchen, um das alles wieder instand zu setzen. Und es wird auch nicht mehr so aussehen wie vorher. Also wir haben es sehr deutlich, haben wir das Motiv vereinfacht.
2 Arbeitstage, da wird enorm viel Man- und Woman-Power benötigt, um das zu machen. Vielleicht können Sie nur mal nachskizzieren. Wie sieht so ein Tag aus, an dem so ein Ding verschönert? Sie hatten erzählt, dass Pinsel, Farbe bei den Eigentümern gelagert werden. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das stimmt. Also es gibt einen Mitarbeitenden in der Gruppe, der stellt dankenswerterweise sein Auto zur Verfügung. Er hat einen großen Kofferraum, da stehen die Farbeimer und Pinsel und auch ein großer Bottich mit Wasser. Ja, und dann gehen wir ans Werk. Wir haben vorher genau abgestimmt, zu welchen Uhrzeiten Mitarbeiter, also dieser Arbeitsgruppe, tätig sein können. Dann setzen wir uns Hüte auf und dann geht's ans Werk. Der eine skizziert Umrisse und dann wird bestimmt, welche Farben da drauf kommen. Das haben wir auch schon vorher gemacht, aber mehr so, also im trockenen Raum, so theoretisch haben wir das gemacht. Ja, und dann sind wir so gut aufeinander eingestimmt, dass wir und auch so solidarisch untereinander, dass wir das dann durchziehen. Wenn es regnet, ist schlecht. Wenn Sonne scheint, ist auch schlecht. Wir müssen uns also immer Tage aussuchen, wo das Wetter mitspielt.
Trocknet es dann nicht eher, wenn die Sonne scheint?
Ja, aber dann haben wir dann meistens rote Köpfe, weil die Hitze so stark ist. Das haben wir gemacht in der Kranichsteiner Straße. Da sind wir dann zur Abkühlung in den Biergarten gegangen. Der ist ja gleich in der Nähe.
Die Gruppenmitglieder sind kunstinteressierte Menschen oder wie kam es dazu, dass das Interesse an dem Projekt bei den Mitgliedern geweckt werden konnte?
Ich denke, die sind alle kunstinteressiert. Es sind nicht unbedingt Menschen, die malen. Es gibt in unserer Gruppe Leute, die Zeichenunterricht genommen haben. Es gibt in unserer Gruppe auch Frauen, die ausgestellt haben, im Landkreis im Wesentlichen, aber auch Fotokünstler, also auf Hobbybasis natürlich, und die auch sehr gut mit Photoshop umgehen können, verfremdete Fotografien machen. Und ich zähle mich dann mehr zu den Fotografen.
Allerhand konnten sie in Darmstadt machen, sei es am Schloss, im Martinsviertel oder in der Heimstättensiedlung. Würden Sie aber letztlich sagen, Stand heute, hat es was gebracht oder kämpfen Sie vergeblich gegen Windmühlen?
Ich würde mir wünschen, dass die Stadt Darmstadt mehr gegen illegale Graffiti unternimmt, wie es andere Städte auch machen. Hat es was gebracht? Sie kennen ja das Prinzip des Broken Window. Wenn man irgendwo ein Auto hinstellt und jemand schlägt die Scheibe des Autos ein, kann man sicher sein, dass ein paar Tage später die anderen Scheiben auch zerschlagen sind. So ist es auch, wenn man eine Fläche, die weiß ist und die dann danach schreit, bemalt zu werden, einfach so da stehen lässt, dann lockt man damit möglicherweise illegale Graffiti-Akteure an. Wenn man aber eine Fläche bemalt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese bemalte Fläche zerschandelt wird, geringer. Ich sage nicht völlig ausgeschlossen, das haben wir ja am Beispiel dieser Klausenburger Straße erlebt, aber auf jeden Fall geringer. Und erwähnen möchte ich einfach an dieser Stelle noch, dass diese illegalen Graffiti den Steuerzahler sehr viel Geld kosten. Denn Es gibt Schätzungen, wonach im Jahr 500 Millionen Euro ausgegeben werden, nur um diese Sachen zu beseitigen. Und es gibt auch Städte, die die illegalen Graffiti bekämpfen wollen. Wenn ich da mal Beispiele nennen darf, in München gibt es einen ermittelten Staatsanwalt, speziell für Tatverdächtige von 14 bis 21 Jahren. Und bei ihm fließen alle Informationen und Hintergründe der ansässigen Szene zusammen. Hier in Darmstadt haben wir natürlich auch eine Szene. Wer aufmerksam durch die Straßen läuft, wird immer wieder auf dieselben Namen stoßen, zum Beispiel auf Pissoir, Assix oder Wolke. Das sind halt, wir nehmen an, Jugendliche, die ihr Terrain abstecken, ihr Revier abstecken, die in ihrer Clique als mutig anerkannt werden möchten. Und dieser Staatsanwalt in München ist Ansprechpartner für Polizei, für Geschädigte und die Täter und ihre Angehörigen. Und wenn die Graffiti-Sprayer gestehen, dann müssen sie unter Anleitung von Sozialarbeitern die Schäden durch Reinigungsarbeiten wieder beseitigen. Dafür droht ihnen kein Strafverfahren. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Lösung. Ich bin nämlich mal mit einer Sondergruppe des EAD mitgefahren und habe gesehen, wie aufwendig und wie mühsam es ist, illegale Graffiti von Hauswänden zu entfernen. Dazu werden Chemikalien benutzt, die nicht umweltfreundlich sein können. Diese Chemikalien waschen aber auch noch die Oberfläche des Putzes ab, also die Farben. Das bedeutet, dass man die Fläche anschließend nochmal neu anlegen muss. Und da können Sie sich vorstellen, wie viel Geld da zusammenkommt, wenn man das alles bezahlen muss. Für private Geschädigte bleibt eben nur dieser Weg, diese Anti-Graffiti-Gruppe in Darmstadt zu beauftragen. Eine Freundin von mir hat es mal gemacht. Bei ihr ist ein Garagentor mit illegalen Graffiti verhässlich gemacht worden und sie hätte dafür 2000 Euro bezahlen müssen für die Reinigung und es wurde ihr gesagt, es ist damit nicht abgesichert, dass tatsächlich auch nicht weitere Spray-Sachen passieren mit diesem Garagentor. Und es gibt auch Städte, die geben Privatleuten Zuschüsse, wenn sie bereit sind, diese illegalen Graffiti entfernen zu lassen. Immer ein gehöriger Batzen Geld damit verbunden. Es wird geschätzt, dass die Hälfte dieser Summe, also 500 Millionen Euro, auf öffentliche Verkehrsmittel entfallen, knapp ein Drittel auf private Immobilien und 20% auf öffentliche Gebäude. In Darmstadt ist es so, wenn illegale Sprayer antisemitisches Sprayen oder Nazisprüche, dann wird diese EAD-Gruppe sofort informiert und sie greift sofort ein und entfernt.
EAD-Gruppe?
EAD, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft der Stadt Darmstadt. Also es ist eine Sonder-Anti-Graffiti-Gruppe, über die das EAD verfügt und die sind täglich unterwegs. Das ist eine kleine Gruppe, drei Männer oder so, täglich unterwegs in Darmstadt und im Landkreis.
Zum Glück gibt es da ihre Gruppe in Darmstadt, die gegen solche Schmierereien vorgeht, die Schmierereien verschönern möchte. Aber welchen Wunsch oder welche Bitte haben Sie an die Stadtpolitik?
Ja, also ich wünschte mir einfach Ansprechpartner, mit denen wir als Gruppe direkt reden können. Und zwar sowohl von der Stadt wie auch von E-Netz. Wir haben Briefe geschrieben natürlich an E-Netz, das ist auch klar. Wir bekamen wohlwollende Antworten, aber es war nichts Konkretes dahinter. Und auch was die Stadt betrifft, wir hätten so gerne den Musikpavillon im Herdgarten, der auch sehr verschandelt ist, neu angelegt. Wir hätten da zum Beispiel Musikinstrumente abgebildet in diesem Musikpavillon. Die Idee hatten wir schon vor 6 Jahren. Es gab auch erste Anfragen seitens des damaligen Leiters der Gruppe, aber da haben wir nie so richtig eine Antwort bekommen, weil es einfach nicht möglich ist, jemanden zu finden, der sagt, das wird gemacht. Ihr habt jetzt die Erlaubnis, zeigt mir eure Entwürfe, ihr bekommt das Geld für die Malfarben und dann legt los. Es gibt niemanden, der diese Verantwortung übernehmen will. Keine Ahnung warum. Man verschanzt sich hinter verschiedenen Ämtern, die zusammenspielen müssen. Man verschanzt sich hinter dem Wahn, sage ich mal, der Vereinheitlichung, propagiert aber gleichzeitig die bunte Gesellschaft. Das passt aus meiner Sicht gar nicht zusammen. Man könnte sich ja auch anschauen, was wir bisher gemacht haben und können aufgrund dieser Basis sagen, so, und dafür kriegt er jetzt den Auftrag.
Das war's von mir. Hier hört ihr dann nächsten Donnerstag meine Kollegin Antonia Meyer. Sie redet mit einem Mainzer Street Art Künstler auch über ein sehr kreatives Projekt in der Landeshauptstadt. Und ihr werdet auch erfahren, was es mit Letterbox Kollektiv überhaupt auf sich hat. Bis dahin, habt eine gute Woche.
4 Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.